Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Melanie, die an einem Vulvakarzinom erkrankt ist. Heute geht es ihr wieder gut, aber sie hat eine schwere Zeit hinter sich. Liebe Melanie, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
Ich kenne das von vielen Frauen, mit denen ich jetzt gesprochen habe zum Thema Vulvakarzinom, dass ja die Beschwerden ja doch schon eine ganze Weile da waren. War das bei dir auch so, dass sich das Ganze irgendwie doch einige Zeit gezogen hat?
Oh ja, also bei mir war das so, dass ich fast ein ganzes Jahr lang Beschwerden hatte und das war im Prinzip ein Brennen, ein Jucken und ein Spannungsgefühl und ja, wie das dann so ist, man geht zum Frauenarzt, kriegt eine Salbe und geht wieder nach Hause. Das mit diesen Salben hat sich aber ein bisschen länger herausgezögert. Ich glaube, ich hatte in der Zeit, glaube ich, 7 oder 8 Salben bekommen. Ja, das war halt ein sehr langer Leidensweg vorab, bis dann mein Frauenarzt dann ja nicht gerade so gut mit mir umgegangen ist, muss ich sagen. Also so ein bisschen ernst genommen wurde man nicht. Muss aber auch dazu sagen, vielleicht war ich auch ein bisschen naiv, mir da ständig Cremes aufschreiben zu lassen.
Naja, aber ich meine, deswegen suchst du ja den Arzt auch, ja, weil du ja selber keine Ahnung davon hast, ne?
Genau. Und hätte ich da schon gewusst, dass es eine Dysplasiesprechstunde gibt, hätte ich da auch nochmal ganz anders reagiert. Aber gut, hätte, könnte, ne? Und hab's halt mehr mit Salben probiert. Ich war auch noch beim anderen Frauenarzt, der mir auch natürlich eine Salbe aufgeschrieben hat.
Ach, du Ärmster.
Es ging irgendwie so weiter und so weiter. Irgendwann habe ich es auch nicht ausgehalten und dann stand der Frauenarzt vor mir und sagte, ja, Sie sind aber auch gerade ein bisschen drüber. Ja gut, wenn ich fast ein Jahr lang nur Salben bekomme, nicht mehr schlafen kann aufgrund der Symptomatik,
ach Gott, du Ärmste,
dann ist man auch mal fertig.
Ja, ne? Klar. War das so schlimm? Also das hat dich das wirklich richtig in deinem Alltag gestört, das Brennen und Jucken?
Ja.
Ach Gott.
Ja, total. Ich konnte nachts teilweise gar nicht schlafen, weil ich das Gefühl habe, da unten passiert irgendwas. Also ich kann das gar nicht genau beschreiben. Ich habe auf jeden Fall gar nicht mehr geschlafen. Tagsüber, wenn man in Bewegung war, ging's, aber sobald ich dann wieder saß, hat es mich dann natürlich auch bei der Arbeit gestört.
Ja,
also ich wusste gar nicht, was da los ist.
Ja.
Und irgendwann sagte mein Frauenarzt mir, das ist ein Atherom, das ist so eine Art Zyste. Und das machen wir Ihnen mal weg und dann wird es das gewesen sein.
Okay.
Nee, das war es leider jetzt nicht. Ich bin weiterhin zu ihm gekommen, hatte weiterhin Salben und Cremes und wusste gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre damit gelaufen gewesen oder vorbei gewesen. Ja, dann hat mein Frauenarzt mir gesagt, dann machen wir jetzt eine ambulante OP mit einer Biopsie und dann entfernen wir das nochmal komplett richtig mit diesem Atherom. Weil er hat es leider auch nicht eingeschickt, was er da rausgenommen hat bei dem ersten kleinen Eingriff.
Okay, aber was hat er dann damit gemacht? Hat er es selber untersucht oder was?
Nö.
Er hat es nur rausgeschnitten und dachte.
Und ja.
Oh, okay.
Das, genau. Und das hat er gar nicht eingeschickt. Und ich war in dem Moment so perplex und dachte, das wird automatisch eingeschickt. Nee, wurde nicht. Ja, bei der ambulanten OP wurde es dann eingeschickt. Und dann bin ich nach einigen Tagen hin, dachte, ich gehe nochmal zur Wundkontrolle, um zu gucken, ob da jetzt alles in Ordnung ist. Ja, und dann sagte er mir, ja, das, was wir da rausgeschnitten haben, das ist ein Vulvakarzinom, den Sie jetzt haben. Oh. Und dann steht man da erstmal.
Nur um das nochmal für mich zusammenzufassen. Du hast ein Jahr lang immer wieder irgendwelche Cremes und Salben verschrieben gekriegt. Dadurch hat sich aber nichts verbessert, sondern du hattest immer noch die gleichen Symptome, Jucken, Brennen und so weiter.
Genau.
Und dann hat dein Arzt gesagt, ach, das schneiden wir ab. Aber haben die dir dann ein Stück Schamlippe abgenommen oder Oder hat er nur das irgendwie so abgeschält? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also bei diesem kleinen Mini-Eingriff in der Praxis hatte er nur dieses Atherom rausgenommen, also quasi nur diese Zyste einmal.
Also du hast da eine Hautveränderung gehabt?
Genau, das ist wie so ein Stecknadelkopf groß.
Ah, was? Okay.
Huh. Und das hat er nur rausgenommen und weggemacht, weil es im Prinzip ja so nur eine normale Zyste wäre.
Ja.
Und bei der ambulanten OP hat er halt dann unter anderem halt dann auch eine Biopsie gemacht, um zu schauen, ist da jetzt noch was anderes eigentlich zu sehen.
Aber ging es dir denn gleich besser, nachdem er beim ersten Mal diese Zyste da entfernt hat? Hast du da schon Besserung verspürt?
Nicht so wirklich. Und da hatte ich eigentlich sehr viel, ja, Hoffnung reingesetzt, ne? So, dass wenn man nur so was Kleines mal eben rausnimmt, dass es dann wieder super wäre. Da kommt dann wieder dieses,
ja.
Na, vielleicht war man da, hätte man da mehr machen müssen oder mehr nochmal hinterfragen sollen, aber man ist einfach nur, dieser Leidensweg ist dann so lang oder so.
Ja. Ja.
Dann denkt man einfach
und du
nur.
Bist einfach, du willst einfach nur, dass es vorbei ist, ne? Und
richtig,
dann,
genau.
Ah, du hast ja auch keine richtig. Ahnung davon. Also ich glaube, ich hätte mich gar nicht anders verhalten.
Ja, also man muss auch sagen, ich hatte mich mit dem Thema ja nie befasst. Ich hatte auch nie was in dieser Richtung. Es war immer alles in Ordnung. Es war immer alles gut. Deswegen war mir das alles sowieso komplett neu. Komplett neu. Also ich meine, ich bin selber medizinische Fachangestellte und habe aber von dem Thema überhaupt gar keine Ahnung. Deswegen, ich habe schon viele Sachen anders hinterfragt, als das manch andere machen würden. Aber in dem Moment, wenn es um einen selber geht und man diesen Weg da schon macht mit 100 Cremes im Schrank und einfach nur, ja, dann machen wir das jetzt, dann schauen wir, machen das weg, dann ist man einfach nur in diesem, ja, mach. Bitte,
ja.
Ne?
Ja. Und ging es dir dann besser, nachdem er diesen Stecknadelkopf entfernt hat?
Ja, da, also nach der zweiten ambulanten OP, nach dieser, also es gab ja einmal dieser kleine Mini-Eingriff mit Atherom, dann dieser ambulante Eingriff. Danach dachte ich schon, okay, ja, fühlt sich ganz gut an gerade, gucken wir mal. Aber bevor ich da weiter drüber nachdenken konnte, wurde mir in dem Moment dann halt auch schon gesagt, das ist jetzt ein Vulvakarzinom. Und dann war sowieso erstmal, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dann war es sowieso erstmal wie in so einem Film. Man ist dann erstmal wie wirklich in so einer Schockstarre, wird dann erstmal zum Krankenhaus überwiesen und da ging es dann einfach weiter mit allem.
Wenn du dann ins Krankenhaus kommst, dann setzt sich ja dann so eine Maschinerie in Gang und dann geht's zack, 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 oder?
Genau. Also ich kam relativ schnell einmal zum ambulanten Gespräch ins Krankenhaus. Die waren da alle super nett, aber ich war halt auch extremst empfindlich. Dieser Stuhl, wo man dann halt drauf muss, das ist dann alles nicht mehr so. Man ist doch sehr, sehr ängstlich und hört einfach nur und hofft einfach nur, dass man alles versteht, was die einem erklären. Weil zu Corona-Zeiten war natürlich, ich durfte niemanden mit reinnehmen. Ich höre vielleicht oder stelle Fragen schon sowieso mehr als andere, weil ich einfach MFA bin. Aber wenn man es um einen selber geht, dann ist man komplett aufgeschmissen eigentlich, ne, und muss dann doch noch mal einiges nachfragen. Und ich bin einen Tag später zu meinem Frauenarzt und habe noch mal da alle Fragen gestellt, weil ich hatte ein Google-Verbot von meinem Frauenarzt bekommen. Und dementsprechend habe ich das auch wirklich nicht getan und habe mir wirklich alles aufgeschrieben, was ich noch wissen muss bis dato.
Hattest du denn vorher schon mal was vom Vulvakarzinom gehört?
Gar nicht, nein. Also deswegen, ich war, ich habe davon noch nie was gehört und selbst mein Frauenarzt war perplex, dass es doch dann ein Vulvakarzinom war und nicht meine Überreaktion von Psycho oder sonst was. Ne?
Ja.
Das fühlte sich ja von ihm auch so an. Nee, aber ich kannte das vorher gar nicht, habe ich nie von gehört.
Nachdem du dann im Krankenhaus warst, wie sollte denn der weitere Behandlungsweg aussehen?
Bei mir war das so, dass die gesagt haben, wir können das wegoperieren und ich sollte einen Tag vorher stationär kommen und dann wurde erstmal so ein, jetzt komme ich nicht drauf, Sentinel gemacht werden. Also im Prinzip ist das so ein Verfahren, wo einem radioaktives Medikament gespritzt wird, um dann zu sehen, wie ist der Lymphknotenbefall.
Ah, okay.
Oder gibt es einen Lymphknotenbefall? Das wurde einen Tag vorher gemacht. Dann wurde die OP gemacht, da wurde aber schon gesehen, die Lymphknoten waren nicht betroffen. Es werden aber trotzdem, der nächstgelegene Lymphknoten wird halt trotzdem entnommen. Aber die waren nicht befallen. Ich hatte da Glück. Hatte dann die OP auch überstanden und da ging es mir ganz gut eigentlich. Und dann kam aber von da nochmal das Ergebnis, als ich da stationär lag. Nee, wir müssen noch mal ran, weil da noch was ist. Das war natürlich nochmal das Schlimme, dieses nochmal. Ich sag immer noch, ich hatte Glück im Unglück. Ich hatte keine Bestrahlung, keine Chemo. Aber diese paar OPs da unten haben mir auch schon gereicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ne, denn man liegt da stationär, denkt, man hat es hinter sich und dann kommen die und sagen, wir müssen dann nochmal ran. Das war natürlich, ja, nicht schön. Und dann hieß es auch, dass die weitläufiger schneiden müssen. Das heißt, dann war es klar, da kann sein, dass dann da was drunter leidet. Ne? Also ein Stück Harnröhre ist weg, ein Stück Klitoris ist weg und natürlich die komplette innere Schamlippe ist weg. Also
ach Gott.
Die mussten halt wirklich sehr weitläufig schneiden. Ja, danach konnte ich auch nur noch eine Woche oder zwei Wochen habe ich hauptsächlich da gelegen, durfte nicht aufstehen, weil alles komplett angeschwollen war, komplett. Aber mir war einfach wichtig, der Arzt sagt auch, ja, es kann sein, dass wir ein Stück Harnröhre wegnehmen, es kann sein, dass ein Stück Klitoris weg muss. Da habe ich einfach nur zu ihm gesagt, wissen Sie, ich bin 35 und ich möchte bitte ganz normal auf Toilette gehen können. Also ja. Wenn die Harnröhre und alles drumherum bitte ganz bleiben könnte, bitte. Alles andere ist in dem Moment egal. Ich habe einfach nur keine Lust, dass da irgendwelche Funktionen nicht mehr funktionieren, die man täglich braucht, bitte. Also der guckte mich auch nur an und sagte, okay. Und ich so, ja, nee, sorry. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte wieder ganz normal in den Alltag kommen und nicht irgendwelche Hilfsmittel benutzen müssen.
Ist es so gekommen?
Ja, also alles war gut. Also ein Teil mussten sie halt wegschneiden, aber das ist nicht schlimm. So einen gewissen Teil von der Harnröhre kann weggeschnitten werden und dann funktioniert noch alles ganz normal. Also alles gut. Gott sei Dank.
Aber du hast trotzdem 2 Wochen im Krankenhaus verbracht und es war alles mega angeschwollen. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass die Ärzte da wissen, wie sie mit dir umgehen können sollen? Wurdest du auch beraten, was jetzt die Wundversorgung und so weiter angeht?
Ja, also der Arzt, der mich da betreut hat, der hat sich das angeschaut. Es kam jeden Tag einer, der das dann auch einmal die Wundversorgung mitgemacht hat mit den Schwestern. Also das war wirklich alles gut. Und als ich entlassen wurde, bekam ich dann auch noch mal einen kleinen Crashkurs im, wie mache ich die Wundversorgung zu Hause? Das habe ich gesagt bekommen. Also mein Badezimmer gleichte einem kleinen Sanitätshaus, so ungefähr. Also da war wirklich alles vorhanden. Ich habe mir hier auch was gebaut, damit ich auch überall nochmal drankomme, weil ich konnte nur, also laufen ging auch nicht richtig, ich konnte nur watscheln, bücken war auch so ein Thema. Ne? Das ist natürlich, wenn man hier zu Hause ankommt, so ein bisschen schwierig. Aber da haben die mich, die haben mir genau gesagt und gezeigt, was ich machen muss, wie die Wundreinigung verlaufen soll zu Hause. Und ich war dann einmal die Woche danach immer im Krankenhaus. Also der wollte das immer einmal die Woche sehen. Und deswegen, das war schon gut. Auf jeden Fall. Also ich fühlte mich da wohl. Ich fühlte mich da, auch wenn es mit so einer Diagnose ist, fühlte mich doch sehr, sehr wohl.
Ja, da hast du Glück gehabt, weil da habe ich auch schon ganz andere Geschichten gehört. Ne?
Oh ja. Oh ja. Das auf jeden Fall. Da bin ich schon sehr froh.
Ja, das heißt also, du wurdest dann nach Hause entlassen und du hast es selbst hingekriegt, dich um die Wunde zu kümmern und konntest es versorgen. Wie lange hat das gedauert, bis das wieder so weit abgeheilt war, dass du halbwegs normal dich bewegen konntest?
Ja, das hat so ein bisschen gedauert, so ein paar Wochen. Ich habe aber auch so wirklich hier versucht, dass ich einiges hinbekomme und auch hier mit kleinen Spaziergängen und alles drum und dran.
Ja.
Und habe das wirklich hier versucht zu trainieren, dass man dann halt wieder so ein bisschen kann, weil dieses ganze Liegen, ich meine, wie gesagt, es gibt Leute, die hat noch viel, viel schlimmer erwischt oder getroffen. Aber ja, also ich musste auf jeden Fall, ich hatte die OP die letzte Mitte Oktober. Und Ende Dezember war ich das letzte Mal in der Ambulanz. Und da sagte er mir, so, und jetzt müssen Sie nicht mehr kommen. Das war natürlich toll. Bis dahin war aber auch trotzdem so ein bisschen, die Bewegungseinschränkungen, die waren einfach da.
Ja.
Ne, also ich habe wirklich geguckt, dass ich mal auf die Straße auf und ab gehe. Dass ich so ein bisschen gucke, dass ich so ein bisschen laufe. Weil, ne, aber ich bin halt mehr gewatschelt als gelaufen. Weil einfach diese Schwellung da war. Und das ging halt so schnell nicht. Das hat wirklich so ein bisschen gedauert, bis das wegging.
Aber wenn du jetzt sagst, es hat mehrere Wochen gedauert, dann hast du ja zwischendrin auch deine Periode bekommen.
Nee, ich nehme seit ungefähr 4 Jahren nämlich die Pille durch aufgrund meiner Migräne mit Aura. Deswegen war das Gott sei Dank auch kein Thema bei mir.
Ja.
habe ich mich auch gefragt, wie wäre das denn jetzt, wenn ich meine Periode hätte? Ne? Weil das hat mich ja auch nie einer gefragt. So. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich die Pille einfach durchnehme und da mir keinen Gedanken drum machen musste.
Ja. Nachdem dann das Ganze soweit abgeheilt war, konntest du denn deinen Alltag weiterleben oder hast du, warst du auf Reha, also Anschlussheilbehandlung oder bist du wieder arbeiten gegangen oder wie ging dein Leben weiter?
Ich hatte keine Anschlussheilbehandlung bekommen, weil wegen diesen, Wundheilungsstörungen, die ich dann ja eine ganze Zeit lang hatte und diesen Schwellungen. Bin dann aber ab Ende Januar dann in die Reha gekommen, nach Bad Oeyxen. Ja, ich konnte jetzt gar nicht so viel, muss ich leider sagen. Das war so ein bisschen schade, aber ich glaube, es tat einfach nur mal gut, so ein bisschen Abstand von dem allen zu haben. Mhm. Aber ich war da auch noch nicht bereit zu reden. Da war mir eher wichtig, dass wenn ich nach Hause komme, ich einfach normal wieder laufen kann. Ja, ja. Und so dieses Normale einfach wieder kommt. Das war mir wichtig. Und das habe ich in der Reha halt gemacht. Ich habe da wundervolle Leute kennengelernt und auch Schwester Birte, die ja auch schon hier war bei dir. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Genau, Januar, Februar war ich da, 23. Und im April habe ich die Wiedereingliederung angefangen. Ich habe mich da relativ schnell eigentlich wieder eingelebt bei der Arbeit und es hat alles funktioniert.
Ja.
Das war ganz gut. Klar ist man bei jedem Zwicken, Ziepen oder alles, was sich komisch anfühlt, da ist man natürlich direkt wieder so, ich muss beim Frauenarzt anrufen. Ne? Mhm. Also das erste halbe Jahr habe ich gedacht, oh Gott, ich gehe meinem Frauenarzt ja total auf Nerven. Aber ich hatte immer das Gefühl von, oh nee, wenn da jetzt wieder was ist, das fühlt sich anders an. Mhm. Und dann habe ich direkt wieder war ich öfters mal beim Frauenarzt.
Warst du dann gar nicht in der Dysplasie-Sprechstunde? Ich höre das von anderen Frauen, dass dann so ein Essigsäuretest gemacht wird. Das hast du jetzt gar nicht erzählt? Das hattest du nicht?
Nee, deswegen, das war mir alles so unbekannt, Dysplasie-Sprechstunde, Essigsäuretest. Das war mir alles, da hat auch mein Frauenarzt mit keinem Wort mal irgendwas erwähnt, obwohl er in einem Krankenhaus, Belegarzt ist, die Dysplasie-Sprechstunde anbieten. Da hätte er jetzt mal auf die Idee kommen können. Das habe ich nämlich nachher mal gelesen, dass in dem Krankenhaus auch Dysplasie-Sprechstunde angeboten wird. Wäre nett gewesen, dass diese Informationen zu kriegen.
Hast du denn in der ganzen Zeit dich dann auch irgendwie mit anderen Betroffenen ausgetauscht? Oder war das dann erst so, also in Bad Oeyxen weiß ich ja, dass es da also speziell so ein Vulva-Programm gibt. Mhm. Aber hast du denn irgendwie vorher schon irgendwie das Bedürfnis gehabt, mit anderen mal zu sprechen?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Auch eine Freundin von mir sagte, du, bei Instagram ist da eine, die spricht darüber. Nee, habe ich gedacht, möchte ich gar nicht. Also ich war wirklich so der Meinung, nee, das brauche ich nicht. Alles gut. Mir geht's doch gut, körperlich geht doch jetzt gleich. Geht doch wieder. Dieses darüber sprechen kam tatsächlich erst, wann war ich wieder arbeiten? April, ich glaube so Juni, Juli. Da merkte ich dann, da kam auf einmal dieser große Bums. Und oh Gott, ich hatte Krebs, ne? Und dann habe ich erst angefangen, darüber mehr zu sprechen. Aber und dann habe ich auch bei Facebook halt gesehen, dass es da eine Gruppe gibt und habe mich da mal so ein bisschen durchgelesen, habe mich aber gar nicht so viel geäußert da, weil es gab Tage, da hat es mich runtergezogen und da wusste ich nicht, wie ich damit so umgehe. Andererseits muss ich sagen, jetzt war ich wieder in Bad Oeyxen zur zweiten Reha und jetzt hatte ich auch sehr viele. Wir waren zu 10. Wir waren 10 Frauen mit dieser Diagnose, was ich dann schon wieder sehr viel fand, weil als ich im Januar da war, war es eine. es war schon, das Programm wurde auch komplett geändert, dass es einfach viel mehr dann darum geht. Und jetzt muss ich sagen, jetzt hatte ich erst in dieser Reha, jetzt im August, den richtigen Austausch, den ich brauchte, den ich wollte, wofür ich nochmal da war. Das tat so gut. Auch mit vielleicht dieser Zeit dazwischen. Ich hätte im Januar solche Gespräche letztes Jahr nicht führen können. Hätte ich nicht. Und jetzt war die Zeit, ne, dazwischen.
Na, ich glaube, das ist, am Anfang ist man irgendwie damit beschäftigt, dass der Körper wieder gesund wird und wieder funktioniert,
genau.
Ne? Da kommt das, glaube ich, noch gar nicht so richtig an, also emotional.
Richtig.
Das kommt dann, also so erzählen ganz viele, dass das tatsächlich erst eine ganze Zeit später kommt, dass einen das einholt und man dann irgendwie gezwungen ist, sich doch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
Ja. Also das hatte ich ganz doll. Also wie gesagt, dieses im Juni, Juli auf einmal dieses, boah, ich hatte Krebs, ne? Das war so ein richtiger, das war mitten auf der Arbeit und ich dachte nur, oh, da kam das auf einmal. Ich kann gar nicht sagen, welche Situation. Das war auf einmal so, oh, okay, jetzt muss ich vielleicht auch mal mit irgendwem reden. So.
Was hast du dann gemacht? Hast du psychologische Hilfe in Anspruch genommen oder mit wem hast du gesprochen?
Ich hatte schon, als ich in der Reha war, weil ich mir dachte, boah, ich höre ganz oft, dass der Bums irgendwann kommt. Dass es irgendwann kommt und dieses, dann versteht man es erst. Mich drum gekümmert, in meiner Nähe jemanden zu finden. Und man ist ja erstmal sowieso in einer, auf einer Warteliste und alles dauert ja auch ein bisschen länger. Und es passte aber ganz gut, weil ich dann irgendwie einen Monat später meinen ersten Termin sowieso hatte. Also war das top. Ich hatte dann da auch schon mal angerufen und dann ging das alles. Das war sehr, sehr gut. Also da hatte ich, glaube ich, einen ganz guten Riecher, dass ich schon mal da angerufen hatte und gesagt habe, na, man weiß ja nie, absagen kann man immer, ne?
Ja, ja, das hast du gut gemacht. Also ja, das habe ich nämlich auch schon ganz häufig gehört, dass die Wartezeiten da super lang sind.
Ja.
Von daher hast du alles richtig gemacht.
Ja.
Hast du denn da irgendeinen speziellen Psychologen oder Psychologin dir gesucht? Oder ich meine, das Vulvakarzinom ist ja eine Erkrankung, was jetzt tatsächlich ja noch gar nicht so viele Leute kennen.
Ja.
Konntest du ganz allgemein dann darüber sprechen oder habt ihr... Ja, habt ihr euch speziell irgendwie da über dieses Vulvakarzinom unterhalten und was das mit einem macht? Wie war das?
Also ich habe jetzt keine spezielle Psychologin, die da jetzt oder so eine onkologische Psychotherapie oder sonstiges. Ne? Mhm. Also das nicht. Wir haben sehr allgemein gesprochen. Und also ich habe ihr das alles erklärt, was das alles ist. Und sie hat sich da auch so ein bisschen mal schlau gemacht, muss man dazu sagen. Dann direkt fand ich jetzt auch super. Wir haben allgemein gesprochen. Wie ist es für mich mit der Krankheit? Was hat sich verändert? Wie wirke ich jetzt auf andere? Wie bin ich selber? Und darüber haben wir halt viel gesprochen. Wie verpacke ich die Arbeit? Was kann ich tun, dass ich nicht in ein Loch falle? Also es waren so viele Dinge, die, weil ich bei ihr immer noch bin, auch immer noch Thema sind immer. Ne? Weil das Thema ist nun mal immer da. Es ist halt wirklich... Es ist nun mal präsent. Mal präsenter und mal nicht so präsent, aber es ist halt trotzdem da.
Ja, das glaube ich. Hast du denn in deinem Leben irgendwas anders gemacht seit deiner Diagnose?
Ich achte mehr auf mich. Wenn ich auf irgendwas keine Lust habe und sage nee, dann meine ich auch nee. Ich mache mehr Me-Time. Guck, wenn ich schon in der Woche 3 Termine habe, dass ich mir jetzt nicht noch einen 4., 5., 6. Termin mit einbaue. Also ich gucke wirklich, wie geht's mir? Möchte ich das jetzt, schaffe ich das. Und ich hab meine Arbeitszeit verkürzt. Ich bin von einer 38-Stunden-Woche auf eine 32,5 Arbeitszeit. Und damit geht es mir sehr, sehr gut. Wirklich. Also
ja,
ich arbeite, habe normalerweise bis 16 Uhr gearbeitet. Jetzt gehe ich jeden Tag um 2:30. Das ist schon nett. Und man schafft natürlich auch ein bisschen was. Ich gehe meinem Sport nach. Ich mache viel, viel mehr Sport. Nach der Reha habe ich mit diesem Terena-Programm angefangen und mit diesem Sportprogramm. Als ich damit fertig war, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und bin da jetzt 2-3 Mal in eine Woche, je nachdem, wie es zulässt. Diese Woche war ich zum Beispiel noch gar nicht. Also, ja, die letzte Woche war ich auch nur einmal. Aber es ist dann so, wie es ist. Ich stress mich damit auch nicht.
Ja,
und ich stehe mehr für mich ein. Also, das wird mir nicht nochmal passieren, dass ich so lange mit irgendwas rumhantiere. Und ich da ständig nur Cremes kriege, nur als Beispiel. Also das wird nicht mehr passieren. Nur weil ein Arzt sagt, hier die Creme, da werde ich mich beim nächsten Mal schlauer machen, beim nächsten Mal mehr umhören und ganz anders reagieren. Definitiv.
Ja. Ne? Ja. Du sagst jetzt so beim nächsten Mal, du gehst aber nicht davon aus, dass du nochmal erkrankst, oder?
Nein. Nein, um Gottes Willen. Also ich hoffe nicht, aber so, oh Gott, nein. Also in einer Situation, wo mein Bauchgefühl mir einfach sagt, hör da nochmal nach, dann lieber nochmal mich schlau machen und woanders nochmal nachhören, nachfragen, informieren. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich sowas nochmal mitmachen muss.
Naja, und du hast ja jetzt auch ganz viele Ansprechpartner im Grunde, ne? Wenn du sagst, du kennst die, bist ja jetzt in dieser Facebook-Gruppe drin und du hast ja auch diesen Kontakt zu Schwester Birte. Das heißt, im Zweifel, die kann man ja auch alles fragen, wenn man irgendwie unsicher ist.
Richtig.
War das für dich irgendwie schwer, dich ständig auf so einen Stuhl zu setzen und da Ärzte sich das angucken zu lassen? Hast du da irgendwie so ein Schamgefühl gehabt? Oder ist das tatsächlich so, dass man irgendwann ist das völlig egal und da hat man sich davon irgendwie so ein bisschen distanziert?
Ich sag mal so, am Anfang war das schon sehr schwierig. Ich meine, wenn man bei so einer Visite auch da liegt und dann kommen da so weiß ich nicht, 8 Ärzte rein und dann muss man seine Decke mal eben wegschlagen. Das ist jetzt nicht so eine angenehme Nummer.
Ja, also das stelle ich mir schwer vor.
Ja, und dieser Stuhl, der hat mich eine ganze Zeit lang nervös gemacht. Also das muss ich wirklich sagen. Ich hatte dann ja auch meine Frauenärztin oder meinen Frauenarzt gewechselt und bin jetzt bei einer Frauenärztin. Und ich kam in diesen Behandlungsraum rein, habe gesagt, hallo Melanie, ich bin jetzt hier bei Ihnen Patientin, habe den Stuhl gesehen und habe angefangen zu weinen. Dieser Stuhl macht dann was mit einem. So. Mittlerweile geht das aber. Also das ist jetzt wieder, ich glaube, das liegt auch an der Frauenärztin, weil die wirklich top ist und die mich da sehr beruhigt hat. Aber dieser Stuhl war eine ganze Zeit ein Problem. Also so im Prinzip die Hosen runterlassen, wenn da ein Arzt mal guckt, ist was anderes, als wenn man sich mal eben auf den Stuhl wieder setzen muss. Das ist jetzt irgendwie gar kein Problem mehr. Nee.
Du hast ja gesagt, bei dir wurden die inneren Schamlippen entfernt, ein Teil der Klitoris und ein Teil der Harnröhre. Wie ist das denn jetzt? Es fehlt ja doch ein ziemlich großes Stück. Hast du da weiterhin Beschwerden beim Sitzen oder beim Fahrradfahren? Kannst du Fahrrad fahren? Also tut das dann noch weh oder wie ist das?
Also vom Sitzen, Stehen, Liegen, alles gut, das passt alles, das ist alles gar kein Problem. Fahrradfahren an sich, also im Fitnessstudio und auch in der Reha, bin ich immer meine 20 Minuten gefahren. Kein Problem. Ich habe mir auch ein Fahrrad zugelegt, das war noch vor der Krebserkrankung. Aber tatsächlich, wenn ich da so Fahrrad fahre und über so Stock und Stein fahre, das ist sehr, sehr unangenehm. Ja.
Weil das also hast du im Fitnessstudio nicht, ne?
Richtig, ne? Alle so wie, du kannst hier Fahrrad fahren, ja, aber ich habe ja auch keine Huckel, ne?
Ja.
Nee, es gibt verschiedene Sattel mittlerweile, was man sich zulegen kann, aber nee, das ist einfach nicht meins mehr. Also damit habe ich gehört. Also bevor ich irgendwo hinfahre mit dem Fahrrad, dann laufe ich lieber, weil da weiß ich, das geht.
Ja, und Joggen und sowas?
Joggen war noch nie meins. Und bin ich da raus. Aber so an sich alles andere, was funktioniert.
Ja.
Also Joggen war generell nie meins, deswegen bin ich da Gott sei Dank auch raus. Aber ich weiß nicht, wie das so bei mir wäre. Da habe ich auch schon in der Reha von einigen gehört, dass das auch nicht so...
Das ist ja auch so huckelig dann.
Genau, richtig. Aber da war ich noch nie Fan von, deswegen...
Ja.
Nee. Ja, Spazieren gehen über Stunden, alles gut. Das kann ich.
Ja. Konntest du denn dir deinen Intimbereich mit dem Spiegel so anschauen? Also hast du da jetzt auch mehr einen Blick drauf?
Ich wollte das tatsächlich erst nicht. Und als der Arzt mir dann sagte, sie müssen zu Hause aber die Wundreinigung weitermachen, dachte ich, oh, dann muss ich aber gucken, ne? Also dann kommt der Moment, wo man dann doch schauen muss. Und ja, seitdem gucke ich wirklich öfters mal, ja. Also ich schaue es mir schon an. Also es war eine Überwindung das erste Mal hier zu Hause allein und bei der Wundreinigung, aber mittlerweile guckt man öfters mal.
Ja,
auf jeden
das
Fall.
Ist ja auch wichtig, ne? Also ich verstehe das auch gar nicht, warum Frauen da so, so irgendwie Scheu vorhaben. Da hatte ich auch mit Schwester Birte schon öfter drüber gesprochen, dass viele Frauen sich das, auch vor der Erkrankung, ist ja ein Teil des Körpers, ne?
Ja, ich meine, vorher habe ich das jetzt auch nicht wirklich getan. Aber nachdem das dann irgendwie so anfing, dass da irgendwas war, dann guckte man halt mal.
Ja,
aber nee, jetzt, ich habe hier mein Handspiegel und dann wird auch zwischendurch geguckt. Ja, definitiv. Ja. Oder wenn ich merke, irgendwas ist, dann guckt man trotzdem mal. Auch wenn man weiß, wie sich manche Dinge anfühlen, aber trotzdem, man guckt.
Ja.
Definitiv.
Ja. Nochmal, Melanie, nochmal zurück zu der Zeit, bevor du deine Diagnose erhalten hast. Du hast ja gesagt, du hast ein starkes Jucken und ein Brennen und so weiter verspürt. Hast du da auch geschaut? Hast du da so einen Bereich schon ausmachen können? Du hast ja vorhin gesagt, das war wie so ein kleiner Stecknadelkopf. Aber war das von Anfang an so oder hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass sich das verändert hat im Laufe der Wochen, Monate?
Ja, da hatte ich das Gefühl, dass sich das verändert hatte. Man hat am Anfang gar nichts gesehen, überhaupt nichts. Und irgendwann kam da diese Hautveränderung und dieser stecknadelgroße Kopf mit dieser Wunde oder mit diesem Atherom, was sich dann gebildet hat. Aber am Anfang habe ich da gar nichts gesehen. Nee, weil dann guckte ich nämlich auch, mein Gott, was ist das denn? Ja, irgendwas muss ich doch sehen, wenn
es da so furchtbar juckt oder so, ne?
Richtig, ne? Aber nee, also da konnte ich am Anfang gar nichts sehen.
Krass.
Überhaupt nichts.
Melanie, du hast ja gesagt, du hast in deinem Leben schon so ein paar Dinge verändert, ne? Also deine Arbeitszeiten gekürzt. Du gehst jetzt anders mit dir selbst um. Würdest du denn sagen, dass du trotz allem jetzt ja positiver auf dein Leben blickst, mehr Dankbarkeit verspürst oder so?
Also ich war schon immer ein sehr positiver, optimistischer Mensch und gehe mit Humor an die Dinge ran, auch bei dieser Geschichte tatsächlich. Aber klar, wenn man hier die ganze Zeit liegt und dann kann man wieder alles, dann ist man so dankbar schon für einen Restaurantbesuch oder irgendein Festival, wo man mal sagen kann, ah, da kann man mal so wieder reinschnuppern und hier und da. Also ja, definitiv, es ändert schon einiges. Es ändert aber auch, wenn jetzt jemand anderes eine Krebserkrankung hat, ändert das auch nochmal die Reaktion. Vorher wusste ich nicht, wie ich dann umgehen sollte oder was ich sagen sollte. Jetzt weiß ich's, ne? So, man geht mit den Leuten dann auch nochmal ganz anders um.
Das heißt, auch beruflich hat dich das empathischer gemacht.
Definitiv. Also ich.
Das ist schön. Vor allem für all die Patienten, die du hast.
Ich meine, das war vorher auch schon, aber dann hat man nochmal, also wir machen zum Beispiel, ich mache bei uns oder unter anderem die OP-Vorbereitungen. Die Leute, wenn ich an dem Tag Labor habe, dann nehme ich Blut ab und für die Leute, die zur OP-Vorbereitung kommen. Und wenn die dann vor mir sitzen und sind nervös, konnte ich ja vorher gar nicht mal sagen. So, oder nein, und der Arzt macht das super, habe ich dann immer gesagt. Und jetzt war ich ja selber in der Situation, Patient zu sein, OPs gehabt zu haben. Ne? Und auch manche erzählen ja auch, gerade bei so einer Laboruntersuchung, wenn man dann nur zu zweit sitzt, dann reden die Leute doch mal ein bisschen mehr. Und dann erzählen die auch was von ihrer Krebsgeschichte oder von ihrem Mann, von ihrer Frau, die Krebs hatten. Aber man kann ganz anders die Gespräche führen, ganz anders.
Ja.
Definitiv,
ja. Hast du Schwierigkeiten, vor anderen zu sagen, dass du an Vulvakrebs erkrankt bist?
Nee. Das hatte ich tatsächlich am Anfang. Da war ich immer so, oh nein, das kann man doch nicht sagen. Aber mittlerweile, und das ist, ja, das ist doch so dank an Schwester Birte in Bad Oeksen. Seitdem ich bei ihr war, kann ich damit ganz anders umgehen und bin da eigentlich sehr offen. Also ich sag, wenn irgendjemand fragt und sagt, oh, was hattest du denn? Ja, Vulvakarzinom. Und dann gucken erstmal alle. Aber ich bin da mittlerweile doch sehr offen. Ja, auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, ne? Weil das ja von vielen tatsächlich so schambehaftet ist. Und, und dann spricht man ja weder über seinen Intimbereich noch über die Diagnose
Richtig.
Und das beides in Kombination ist ja dann nochmal ein Zacken schärfer.
Ja, definitiv.
Ne? Also,
ja, aber mittlerweile habe ich da gar kein Problem mehr mit, nein.
Ja, das, also ich finde das total toll. Also würdest du sagen, dass deine Krebsdiagnose, deine Krebserkrankung auch was Gutes gebracht hat, oder?
Es hat vieles Gutes gebracht, definitiv. Also ich habe mich verändert, ich bin immer noch die lustige, verrückte, offene Melanie wie vorher, aber ein Ticken anders, würde ich sagen. Vielleicht auch ein Ticken selbstbewusster. Ich hätte mich jetzt hier vor ein, zwei Jahren, wo das alles so anfing, oder wenn ich meine erste Reha gehabt hätte, hätte ich mich jetzt hier nicht hinsetzen können und reden können darüber so. Auf gar keinen Fall. Jetzt, ja, es ist, wie es ist. Was soll ich machen? Ich muss damit leben. Alle, die das haben oder auch alle anderen Krankheiten haben, die müssen jetzt auch damit leben. Und entweder spricht man drüber und es tut einem gut, ne, oder man lässt es. Aber mir tut's gut, darüber auch zu sprechen. Die Reha war dementsprechend dann auch toll, weil man ja, dann hatte ich einfach wirklich mal 9 oder 10 Frauen vor mir und hatte hauptsächlich so 2, mit denen ich sehr, sehr gut war. Man hat sich komplett nackt gemacht im wahrsten Sinne des Wortes und hat wirklich über alles gesprochen, komplett, von vorne bis hinten. Und das tut so, so gut, definitiv.
Ja. Ja, das ist auch nochmal irgendwie eine andere Ebene, ne, auf der man miteinander kommuniziert, als wenn du jetzt gesunden Menschen davon erzählst.
Genau, da kann man dann erzählen und versucht es so gut wie möglich rüberzubringen. Manchmal schwieriger, aber wie gesagt, also ich bin da. Ja, und ich habe auch tolle Leute dadurch kennengelernt, das muss man einfach sagen. Ich meine, ich war jetzt 2-mal in Bad Oeksen und ich habe 2-mal super tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich Kontakt habe weiterhin.
Schön,
ne?
Ja.
Von meiner ersten Reha mit den Mädels, wir waren eine 5er-Truppe. Ja, wir waren jetzt, glaube ich, an 3 Wochenende schon mal weg. Wir haben uns getroffen irgendwo.
Oh, wie schön.
Und verbringen die Zeit, genau.
Ja.
Das ist schön, ne?
So. Ja, da sind neue Freundschaften entstanden.
Ja, verbindet einfach auch, ne? Also deswegen ist das einfach toll, ja.
Gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest?
Also was ich nur empfehlen kann, ist, weil ich das jetzt auch gemerkt habe, definitiv nochmal eine Reha zu machen nach einer bestimmten Zeit nochmal. Das ist, wenn man so eine Anschlussheilbehandlung hat, ist man immer noch sehr ängstlich oder, das habe ich jetzt auch wieder gesehen bei denen, die das erste Mal jetzt da waren, man ist noch sehr ängstlich. Man ist vielleicht noch nicht so redebedürftig und so ein bisschen Zeit dazwischen tut dann schon sehr gut. Und dann nochmal da alles mitzumachen. Ich habe zum Beispiel diesmal auch das Sportprogramm top genutzt. Ich habe die psychologischen Gespräche, fand ich super, ne? Also für mich selber im Nachhinein. Also das kann ich nur empfehlen. Und also ich glaube, gute Freunde, Familie dazu beizuhaben, ist natürlich auch nochmal sehr, sehr hilfreich. Sich nicht zu Hause einschließen, auch wenn man mal einen blöden Tag hat, sondern drüber reden. Immer drüber reden. Man muss sich da wirklich... Man darf sich nicht einschließen und denken, oh nein, ne? Also irgendwie immer optimistisch bleiben. Ich, wie gesagt, ich bin ein sehr humorvoller, optimistischer Typ und ich bin da, manche haben gemeint, das wäre jetzt vielleicht so ein, naja, Verdrängen bei mir, aber ich war halt immer schon so. Und ich habe sogar mit dem Anästhesisten noch Späßchen gehabt, bevor ich im OP-Raum kam, ne? Also, ja, das ist dann einfach so. Man muss das einfach probieren. Und überall schlau machen. Ruhig in so eine Selbsthilfegruppe, wenn das was für einen ist. Und wenn das nur so eine Online-Selbsthilfegruppe ist. Da holt man sich so viele Tipps und Tricks her. Das ist so gut. Also auch jetzt bei deinem Podcast, da habe ich ja alle Folgen gehört und habe da auch so ein paar Tipps und Tricks mir rausnehmen können und dachte, ach Mensch, da kann man ja auch nochmal nachschauen. Natürlich. Also
oh, wie schön.
Das hilft. Also Informationen sammeln, ja. Ja, definitiv. Sich nicht nur auf einen Arzt verlassen, der einfach das und das sagt, sondern wirklich, ja, sich so ein paar Infos holen, wie durch Podcast, Facebook-Gruppe, Selbsthilfegruppe, das hilft, definitiv.
Ja. Liebe Melanie, ich danke dir, dass du das alles deine Geschichte hier mit uns geteilt hast.
Ja,
das
danke
ist,
auch.
Ich finde, eine sehr positive Folge, die wir hier beide zusammen aufgenommen haben. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und mach's gut.
Ja, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.